Herr Jesus, ich bete, dass du Dennis jetzt segnest, dass er das Wort austeilen kann, dass er das von dem Deinen nehmen kann. Ich danke für meinen Bruder, danke für die Lebensgeschichte, die wir miteinander teilen durften. Danke für meinen Bruder und du segnest ihn und uns gib Gnade, dass wir neben den menschlichen Worten dein Reden hören, dass es uns verändert und dich ehrt. Amen. Amen.
Ich trage auch eine Brille. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Es freut mich. Ich habe seit 8, 9 Jahren nicht mehr auf Deutsch gepredigt. So, ich brauche etwa 1,5 Stunden, dann bin ich im Fluss. So, sei geduldig mit mir. Danke für die Einladung, Paul. Ich sehe das als eine Ehre, ein Vorrecht. Ich nehme gar nichts für selbstverständlich. Alles Gutes, was wir haben, kommt wirklich aus der Hand Gottes. So. Ich dachte, wenn heute meine letzte Predigt wäre, was wäre mein Thema? Was wäre mein Text? Da ist ein Engländer von Reformationszeiten, der hat immer seiner Schüler gesagt, wenn du aufstehst zu predigen, du predigst aus einem sterbenden Mensch zu sterbenden Menschen. So ernst ist das Leben. So ich dachte, Paul hat mich vor zweieinhalb Monaten, als wir wussten, dass wir hier kommen, mich gebeten, hier zu predigen. Und zurzeit bin ich in keinem regelmäßigen Predigtdienst, ich bin im Ruhestand. Normalerweise ein Prediger, ein Pastor hat immer eine Woche, was vorzubereiten, Gedanken zu machen, zu beten. Ich hatte 3 Monate. Und das war schwer. Weil da sind so viele Lieblingsbibeltexte durch meinen Kopf, durch mein Herz. Und ich musste immer langsam einen nach dem anderen sagen, nein, das ist nicht das ganz richtige Wort. Und dann bin ich auf 2, die haben die Finale erreicht. Der eine, ich lese das nur vor, falls das eher das richtige Wort sein soll. Es ist von Römer Kapitel 8. Geht nicht dahin, ich lese nur vor. Und das ist mein Vitaminspritze-Text. Falls irgendwas das Leben erschwert wird und du fragst, wo ist Gott? Römer 8 ist immer gut zu lesen. Paulus stellt viele rhetorische Fragen. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Wer will entscheiden von der Liebe Christi? Ihr seid mehr als Überwinder durch ihn, der euch liebt. Ich bin gewiss, nicht kann entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das tut Herz und Seele und Leib gut, nicht wahr? Es ist die Zugspitze des Neuen Testaments. Können immer das lesen, es tut die Seele einfach gut. Aber ich habe dann in den letzten Moment umentschieden auf einen anderen Text. Und den möchte ich lesen aus Hebräer 12, 1 bis 3. Darum auch wir, und ich komme später zu sagen, warum das darum? Das ist ganz wichtig. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns jede Last und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt. Und jetzt mein Thema, im Aufblick auf Jesus. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und vollendet des Glaubens, welche für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Starker Text. Vor etwa im Oktober wird das vor 47 Jahren, habe ich das erste Mal Fuß gesetzt in Berlin. Mit meinem Freund damals Sam, wir sind von Frankfurt mit dem Zug durch DDR hineingereist, Nollendorfplatz gefunden und dann, was die Gemeinde sein soll, auch gefunden. Und wir waren schockiert, für die Oldtimers wissen, wovon ich jetzt rede. Der Eingang zum Nollendorfplatz, zu der Gemeinde, war an der Seite eines Gebäudes und nebenan war so ein Kino. Das war fast ein Porno-Kino. Und wir dachten zuerst, was für eine Gemeinde soll das sein? Aber wir haben den Eingang gefunden und jemand hat der Tim kennengelernt. Und am nächsten Tag oder übernächsten Tag war Jugendmeeting. Und das war dann meine erste Begegnung mit Paul. Vor fast 47 Jahren ist das her. Und das war auch ein Willkommen in Berlin-Moment, denn irgendein Jugend ist ausgeflippt an den Abend, hat einen Stuhl aufgehoben und durch die Ecke der Gemeinde sah, da geschmissen. Und der Paul hat das so gut aufgenommen und damit umgegangen, da war wieder Ruhe im Zimmer. Und dann wusste ich sofort, der ist ein guter Mann. Der ist ein guter Mann. Das war unsere Taufe, aber da hat mein Lauf in Berlin begonnen. Ich bin dann hier 22 Jahre geblieben, eine Zeit voller Segen, Erinnerungen, Erlebnisse, könnte ich auch eine Stunde davon reden. Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten, Taufgottesdienst, Ostreisen. Ich wette, ich wage es zu sagen, ich bin wahrscheinlich mehr als alle, die hier sitzen, den Checkpoint Charlie-Übergang damals übergangen. Das war eine Zeit. 12 Jahre hier gelebt mit Mauer, 10,5 Jahre ohne Mauer. Natürlich meine erste Predigtversuche, wie heute auch. Ganz besonders Hochzeit. Ich habe hier eine Berlinerin geheiratet. Sie ist, lässt sich grüßen. Sie ist vor 5 Tagen jetzt wieder nach USA geflogen. Sie muss arbeiten. Unser Sohn ist hier geboren, aber auch die Freunde. Und Paul hat das kurz angedeutet. Je älter ich werde, und wenn ich mein Stück Herz und Heimatgefühle, Heimwehgefühle nach Berlin habe, es geht auch viel um die Wertschätzung von Freundschaften und was sie für ein Leben bedeuten. Und ich komme wieder dazu, aber ich möchte das am Anfang sagen, ich bin dankbar für euch. Gut, zum Thema. Dieses Thema, zwei Gedanken, lasst uns laufen. Zweiter Gedanke, im Aufblick auf Jesus. Lasst uns laufen, im Aufblick auf Jesus. Die Olympischen Spiele, neulich. Ich lasse das Negative beiseite. Aber wenn man die Sportler sehen, was sie vom Herzen hervorbringen, was an Kraft und Leistung und Ausdauer und wie hoch motiviert die sind, wo die sagen auf Englisch, I'm in it to win it. Ich möchte besiegen. Ich möchte nicht zweiten Platz. Ich möchte den ersten Platz. Und die haben diese Einstellung, wenn sie die Spiele teilnehmen. Und das steht immer wieder im Hebräerbrief. Wir sind in it to win it. Lasst uns so laufen im Aufblick zu Jesus, dass wir am letzten Tag gewinnen. Und dieser ganze Hebräerbrief, es ist manchmal kompliziert für alttestamentliche Texte, wo man nicht so richtig versteht, über Opfer bringen und Blut. Aber ihr müsst auch sehen, diese zwei Worte stehen, dieser Ausdruck, lasst uns, lasst uns, lasst uns, lasst uns, nur ein paar Beispiele. Lasst uns nicht zurückbleiben, lasst uns hintreten mit Zuversicht zu dem Thron Gottes. Lasst uns hintreten in vollkommenen Glauben. Lasst uns festhalten an dem Erkenntnis der Hoffnung. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreißen zur Liebe. Immer wieder lasst uns, lasst uns. In Hebräer stellt dieses, es gibt nur zwei Richtungen. Es gibt vorwärts, rückwärts oder vorwärts. In Hebräerbrief sagte vorwärts, Leute. Nicht immer in Rückspiegel schauen auf alles, was vielleicht dumm gelaufen ist mit deinem Leben, sondern vorwärts schauen. Paulus hat das Gleiche gesagt in Philippa, Brief Kapitel 3, wo er sagte auch, ich vergesse, was da hinten ist und ich strebe mich danach, was vorne liegt. Und das ist die Einstellung. Das gibt es nirgendwo in irgendeinem Brief, wo ein Stillstand für den Christ akzeptabel wird. Es ist immer eine Bewegung und es ist immer in eine Richtung. Die Helge sitzt hier, ich war sehr oft mit ihrem Mann Bruno im Osten verreist. Und einer seiner, er hat viele, wie wir wissen, wer die ihn kennt, aber eines hat er immer wieder gesagt in irgendeiner Art, Hauptsache die Richtung stimmt. Das war Bruno. Hauptsache die Richtung stimmt. Und das ist Hebräerbrief. In einem Satz, Hauptsache mit deinem Glauben die Richtung stimmt. Und das ist die Herausforderung von diesem Brief. Und dachte ich, das ist ein nötiges Wort für die Gemeinde. Wie sollen wir laufen im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollenden des Glaubens? Aber gleich am Anfang habe ich das Wort darum. Und wenn du darum siehst, musst du immer die Passage, das Kapitel vor, das darum auch lesen, zu wissen, warum das darum. Und Kapitel 11, für die Hebräerbrief ein bisschen kennen, ist die Beschreibung, beschreibt den Weg von Männern und Frauen des Glaubens. Tatsache, in Kapitel 11, 25 Mal findest du diese Worte, durch den Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben. Und dann Kapitel 12, darum lasst uns. Das sind die Zeugen, die um uns her sind, die uns irgendwie durch ihr Leben anfeuern, auch den Lauf zu vollenden durch den Glauben, mit Aufblick auf Jesus. So, ich hatte Zeit, Kapitel 11 gelesen. Das wird berichtet von Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose. Jeder hat etwas durch den Glauben bewirkt. Und dann bin ich auf Vers 32 gestolpert. Es hat mich gestört. Denn der Autor von diesem Brief sagte, die Zeit wurde mir zu kurz, alle anderen Glaubenshelden zu erwähnen. Und dann in diesem Satz bin ich so stehen geblieben, denn da sind da sechs Namen von Glaubenshelden. Und ein Name von den sechs ist David. Und ich dachte, warte mal, David? Nur diese ganz winzige Erwähnung von diesem Glaubensheld? Wisst ihr, im Alten Testament, da sind 61 Kapitel in der Bibel David zugewidmet. 73 Psalmen von David geschrieben. David war Hirte, Soldat, König, hat Jerusalem erobert, die Stadt Davids gegründet, heutzutage besteht immer noch. Er hat die Bundeslage nach Jerusalem gebracht, wo Gottes Gegenwart wieder unter dem Volk war. Er hat die Vorbereitung für den Tempel gelegt. 40 Jahre König. Israel hat ihre Spitze unter Davids Herrschaft erreicht. Seine Grabstätte ist heute. Ich war vor 4, 5 Jahren dort. Ich habe seine Grabstätte in Jerusalem besichtigt. Dennoch im Hebräerbrief nur eine kleine Erwähnung unter 5 anderen Namen. Ich dachte, etwas stimmt hier nicht. David, Stammbau Jesu. Jesus wird 6-mal als der Sohn Davids genannt. Sein Name bedeutet Geliebter und er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Seine Psalmen sind uns alle bekannt. Ich lese nur ein paar, meine Lieblings. Und David in seinen 73 Psalmen von der tiefsten Verzweiflung, dass jedes Herz hier anspricht, zu dem höchsten Lobpreis möglich. Der Herr ist mein Hirte, mir wird es nicht mangeln, kennen wir. Schaffen mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. David. Gott, du bist mein Gott, den ich suche, es durstet meine Seele nach dir. David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Alles David. Dennoch winzige Erwähnung. Ich habe in der Gemeinde, in der ich gehe, ich bin nur Gottesdienstbesucher, aber der Pastor bittet mich ab und zu, ab und wann was zu tun in der Gemeinde. Und jetzt in diesem Sommer war der junge erwachsene Leiter unterwegs, geschäftlich, und er hat mich gebeten, 10 Sonntage nacheinander den jungen Erwachsenenkreis ein bisschen zu betreuen. So, ich habe angefangen mit Timotheus, weil die waren junge Männer, junge Frauen. Und ich dachte, wie überwindet man wie der Timotheus die Einschüchterung im Leben? Das war ein bisschen das Thema. Aber wir sind da recht ein bisschen abgebogen, denn am 2. und 3. Sonntag habe ich die jungen Erwachsenen gebeten, ich habe alle ein Blatt gegeben und sagen, wie viele hier wart in der Kinderarbeit, als Kinder hier in der Gemeinde. 5 waren da, 2 nicht. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass ihr eure beliebtesten Geschichte aus der Kinderarbeit aufschreiben. Irgendwas, was ihr noch in der Erinnerung haben von der Kindheit. Platz 4. Daniel in der Löwengrube. Platz 3. Jona im Leibe des großen Fisches. Platz 2. Noah und die Arche. Jetzt frage ich die Gemeinde, was meint ihr, war Platz 1? David und Goliath. Steht auf jedem Blatt David und Goliath. Und ich habe dann gefragt, was lernt ihr von David und Goliath? Und der eine sagte, ja, der kleine Gute kann immer den bösen Großen besiegen im Namen Gottes. Eine ganz schöne, fromme Antwort. Und dann dachte ich, das muss tiefer gehen. Ich habe gesagt, die nächsten 3, 4 Sonntage werden wir hier, unsere 8 Leute im Kreis, eine Predigt zusammenbauen. Wir werden 1. Samuel ganz langsam durchlesen, unsere Predigtpunkte, Beobachtungen aufschreiben, und die haben nach der 3, 4 Sonntage 10 Beobachtungen. Ich gebe Ihnen jetzt weiter. Nein, ich gebe ein paar dieser Beobachtungen über David. Denn er ist einer, der den Lauf gelaufen ist im Aufblick auf seinen Gott, auf Jesus. Punkt Nummer 1, ihr kennt die Geschichte, oder? David als kleiner Hirtejunge, brauche ich alles nicht. Aber wir haben festgestellt, diese Erzählung von David ist sehr aktuell heute. Es ist, ja, zur Geschichte. Die Philister und Israel stehen gegenüber. Der Riese Goliath trat heraus. Er fordert einen Einzelnen zum Kampf heraus. 40 Tage lang hat er die Armee Israel verspottet und verhöhnt. Und Punkt Nummer 1 war, ein Goliath taucht immer auf. Heutzutage. Kommen gleich darauf. Und die scheinen unbesiegbar. Aber hier sind ein paar wichtige Punkte von den 10. Erstens hat ein Mädchen im Kreis gesagt, David hat etwas gesehen, das ihn bewegt hat. So fängt's an. Ich war vor ein paar Tagen im Restaurant und saßen draußen und am Nebentisch saß ein Paar und die Frau hat geraucht und ich sah ihr Karton auf dem Tisch und es steht drauf, Rauchen ist tödlich. Ich dachte, das stimmt. Aber wisst ihr, ich dachte auch Gleichgültigkeit unter den Christen ist tödlich. David hat etwas gesehen, diese Verspottung, diese Verhöhnung, und das hat ihn bewegt. Die anderen wissen, seine Brüder, die anderen Soldaten, der König Saul, waren alle da mit Furcht in dieser Situation und entmutigt, sahen keinen Ausweg. Aber etwas hat David bewegt. Und ich fand den Gedanken so gut. Leute, wir müssen als Gläubige durch das Land gehen und Dinge sehen oder hören. Und es muss uns bewegen. Ich habe dann die jungen Erwachsenen gefragt, erstens heute an diesem Sonntag, welche Goliath seht ihr als Gemeinde? Und natürlich, und da hat Paul kurz erwähnt hier, es war interessant, die großen Einbrüche, die wir erleben in der Gesellschaft. Sei es Masseneinwanderung, Gewalttätigkeiten, Kriminalität, die Wirtschaft, die Unwahrhaftigkeit der Politik, ein Vertrauensverlust in der Politik, ein Vertrauensverlust in den Medien, die Einschränkung von Meinungsfreiheiten. Es gibt eine große Verunsicherung im Land und das scheint wie ein Goliath heutzutage für die Gemeinde. Und was stimmt für Amerika, habe ich das Empfinden, stimmt hier auch. Die Gemeinde ist herausgefordert wie nie zuvor und es kommt damit diese Verspottung, diese Verhöhnung. Aber was soll die Gemeinde tun? Sollen wir davon bewegt sein? Und das war die eine Seite, was nach außen, und da haben sie alle leicht geredet, weil jeder kann was finden, worüber er ein bisschen schimpfen kann. Das fällt uns leider zu leicht. Am nächsten Sonntag habe ich gefragt, und dann geht das Gespräch ganz langsam voran, ich habe gefragt, jetzt wird es persönlich. Welche Goliaths erfahren Sie in Ihrem eigenen Leben? Da waren Sie nicht so gesprächig am Anfang. Es kam nach und nach ein paar Gedanken, eine Identitätskrise, der Umgang mit der Sexualität, Aber der Riese, eine war Einsamkeit. Das hat mich überrascht, von jungen Leuten zu hören. Ich hatte mein eigener Kapitel über Einsamkeit vor 3 Jahren erlebt. Ich war nicht mehr als Pastor, ich war in Rente. Meine Frau ging arbeiten. Wir waren neu umgezogen von Kalifornien nach Florida. Ich kannte niemanden, niemand kannte mich. Und dann sind wir beide mit Covid erwischt und lagen so 8 Tagen sehr krank zu Hause. Keiner hat angerufen, wir kannten niemand. Der Einzige, der mich angerufen hat, war Gesundheitsamt. Und ich habe mich so gefreut über den Anruf. Und er sagte, wir haben hier, weil man muss testen gehen. Er sagte, es ist bei uns gespeichert. Bist du wirklich Covid-krank? Ich habe ja gesagt. Und dann sagte er, na, gute Besserung und aufgelegt. Und das war der Anruf. Aber ich habe auch in Covid ich kann nicht mehr riechen. Bis heutzutage. Ich muss Speck oder Fisch an meine Nase halten, um irgendwas riechen zu können. Nur ich muss sagen, ein bisschen zur Seite hier. Es gibt in Orlando, wo wir wohnen, ein deutsches Treff. Und da sind so alle Ex-Deutsche, die jetzt aus irgendeinem Grund in Florida da wohnen. Und sie geben sich Mühe, einmal monatlich zu treffen, um Deutsch sprechen zu können. Und ich gehe hin als Army, diesen deutschen Kreis zu unterstützen. Da kommen etwa 25, 30 Deutschen im Schnitt zusammen. Viele ältere Frauen, die ein Amerikaner geheiratet hat. Und so, sie sind dabei. Ich kann nicht riechen. Wir saßen im Restaurant und sie haben das Essen zum Tisch gebracht. Und die Frau neben mir, eine Oma, saß neben mir und sie sagt, ah, es duftet so schön hier. Mit Zwiebeln und Knoblauch und Fisch und was weiß ich aus dem Tisch. Sie war sehr begeistert. Und so, ich sagte neben mir, ich kann das nicht mehr riechen. Sie sagte, was? In mein Deutsch nicht so gut. Ich drehte zu ihr und sagte, ich kann dich nicht mehr riechen. Und dann ist mir eingefallen, was sie eigentlich verstanden hat. Denn ihr Mund dann haben wir gut gelacht mit meiner Erklärung. Vergebung schnell ausgesprochen. Aber die Einsamkeit. Und hier ist eine, Angst. Was wäre, wenn? Und ich habe gemerkt, einige, dass es, egal wie alt du bist, Sorgen über die Vergangenheit, Sorgen in der Gegenwart, aber große Sorgen über die Zukunft. Und Sorgen ist Tropf, 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 Tropf. Und jeden Tag sind wir mit Sorgen besorgt. Über Weihnachten waren wir mit Familie unterwegs in ein Airbnb zur Unterkunft. Und einen Tag hat es geregnet, so ich habe ein Buch von der Ragau genommen. Es war von einem Engländer geschrieben und es hieß das Sorgen von A bis Z. Und ich habe das jetzt auf Deutsch ein bisschen umgestellt. Wir machen uns Sorgen, du wirst dich erwischen. Wir machen uns Sorgen über die Arbeit, über das Auto, über das Ansehen, über das Aussehen, über Beziehungen, über die Ehe, über das Essen, über Freunde, über Finanzen, über Gesundheit, über Haustiere, über Kinder, über Krankheiten, Politik, Rente, Schule, Urlaub, Verreisen, Verkehr, Versagen, Veränderungen, Weihnachten, Wetter, Zukunft. Stimmt's? Wir machen uns Sorgen, obwohl Jesus uns sagt, sorgt euch nicht um euer Leben. Und Paulus sagt, sorgt euch nicht, sondern in allem mit Gebet und Danksagen das zu Gott bringen. Und er wird dir Frieden in deinem Herzen, in deinem Verstand schenken. Das wird uns bewahren, dennoch, wir sind ein sorgenvolles Mensch. Das ist auch ein Goliath. Aber David hat dann entschlossen, nicht nur was zu hören, nicht nur bewegt zu sein, sondern er hat sich entschlossen, Beobachtung Nummer zwei, er hat sich entschlossen, etwas zu tun. Und er sagte zu den anderen, der hat sie ermutigt, was sehr notwendig ist in der Gemeinde. Wir schaffen das, Leute. Da ist einer, der uns zur Seite steht. So, er hat den anderen Mut zugesprochen. Lass keiner den Mut sinken, hat er gesagt. Er war ein Hoffnungsträger. Und die Gemeinde Christi, wir müssen die Hoffnungsträger werden und sein in unserer Gesellschaft heute. Weil wir haben eine Menschheit ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Aber wir als Gläubige an Jesus, an den ewigen Gott, wir können Hoffnung hineintragen, wo auch immer wir uns befinden. Und das hat David getan. Und wir wissen, ich überspringe einen Punkt hier mit dem Löwen, mit dem Bär. David hat gesehen, Gott hat etwas getan, Gott wird noch etwas tun. Und so ist es gut, die in der Erinnerung Zeugnis aus der Vergangenheit zu hören, zu wissen, Gott hat es getan, Gott wird es wieder tun. So wie hat David gekämpft, kennen wir auch. Er hat die Rüstung von Saul und mühte sich vergeblich. Aber dann nahm er seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach. Und an dem Morgen habe ich aus meiner Tasche etwas gezogen. Könnt ihr das sehen? Es ist ein Stein. Ein Stein aus Israel. Oh, ist das erlaubt? Der Reiseführer meinte, es ist erlaubt, einen kleinen Stein. Meine Frau und ich, wir waren mit einer, die waren aus Kanada, 80 Menschen, und da waren 2 Plätze frei. Und wir kannten den Reiseführer von einer ehemaligen Reise nach Israel, und er hat uns mit eingeladen. Und er hat uns genommen an dem Tag zu dem Tal, wo sie meinen, hier gab es die Schlacht zwischen Goliath und David. Hatte ich vorher nie erlebt, gesehen, und ich war begeistert, da zu sein. So 80 Leute, und sie haben Lieder gesungen, es war sehr, sehr, sehr schön. Aber ich als Pastor habe meine theologische Frage, musste ich loswerden. Ich habe den israelischen Reiseführer gefragt, warum hat David 5 Steine genommen? Weil ich hatte meine Meinung schon. Meine Meinung war, er hat Glauben, aber was ist mit dem ersten Stein verfällt? Dann hat er noch 4 Chancen. So, das war meine Auslegung, richtig, falsch, wusste ich nicht. Ich habe ihn gefragt, warum 5 Steine? Und er hat gesagt, also hier ist noch eine Auslegung übrigens, für Bibelkenner und Wisser, wisst ihr, es gab andere Goliaths in der Goliath-Familie. Steht in der Bibel, 2. Samuel 21. Wisst ihr, ihr könnt beim nächsten Bibelgruppe Leute beeindrucken mit der folgenden Tatsache, es steht in der Bibel, der Neffe von David hat auch einen Goliath erschlagen, steht in deiner Bibel. Wie viele wussten das? Helga, natürlich, aus der Kinderarbeit. Natürlich. So, das ist wieder eine Auslegung. David dachte, vielleicht kommt nicht nur der Goliath, sondern auch aus anderen aus seiner Familie, alle Kämpfer. So, er hat einen Stein für jeden Goliath. Finde ich auch toll. Aber der israelische Reiseführer war nicht so gläubig. Er meinte seine Auslegung zu dem Text vom Steiner mit, er sagte, er muss was mit der Schleuder verstehen. Je nach Entfernung, dann gilt das Gewicht des Steines. Je weiter weg, umso leichter, kleiner den Stein. Je näher dran an Goliath, umso größer ein Stein. Er hat weiter erklärt, der Stein kann bis 160 Kilometerstunde durch die Luft fliegen. So auch ein kleiner Stein mit der Geschwindigkeit wird ein bisschen Kopfschmerzen hervorrufen, oder? Also interessant, die fünf Steine. Aber der Punkt ist so, David hat was unternommen. Und er sagt, ich nehme nicht diese Rüstung, ich nehme meinen Stab. Ich nehme meine Schleuder und ich nehme meine Steine. Der hat was getan. Und die Steine scheinen nicht sehr groß zu sein, aber kann Großes bewirken in der Zusammenarbeit mit Gott. Der Weinmann, unser Pastor zu Hause, hat dieses Zeugnis weitergegeben. Fand ich so toll. Das war vor einem Monat. Er sagte, es gab einen Pastor, kleine Gemeinde, war durch seine Arbeit über Jahre lang entmutigt. Und wenn man in Amerika entmutigt ist, geht er zu McDonald's. Er wollte ein bisschen Cheeseburger kaufen und sich selbst bemitleiden. Das war sein Plan. Der hat Diät lang genug gemacht, ein bisschen Junkfood ist immer dran. Er hat nicht viel Geld dabei. Und er ging rein und er hat genug, um 5 kleine Cheeseburgers zu kaufen. Nicht die großen Quarter Pounders, sondern die kleinen Cheeseburgers. Er hat die 5 gekauft und war voller Selbstmitleid. Ging draußen und gegenüber von McDonald's war so ein Skateboardpark. Und da waren ein paar Jugendlichen auf Skateboards. Sie sind zu ihm gekommen und wollten einen Cheeseburger haben. Und er dachte, ja, was soll's, ich habe 5 Cheeseburger, aber die Jugendlichen, nicht nur 4 sind gekommen, da sind andere, sind nach und nach gekommen. Und er ging immer mit einer Hand in die Tüte, ein Cheeseburger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bis zu 30 Cheeseburgers hat er ausgeteilt. Alle Jugendlichen mit Skateboard glücklich. Und hier ist der Hammer. Der ist gesegnet. Er hat nur geweint vor Freude. Es gab noch einen Cheeseburger in der Tüte. Und er meinte, Gott, du bist so gut. Aber wir nehmen das Kleine. Manchmal deine Fähigkeit, deine Gabe, dein Dienst wird so oft unterschätzt, weil wir meinen, was soll das gegen einen Goliath bewirken? Aber jede Gabe, jede Fähigkeit, jeder Dienst ist so wichtig. In unserer Gemeinde in Amerika, ich bin, wie ich gesagt, Besucher, aber die haben ein Missionwerk in der Gemeinde, das ich ganz toll finde und ich bin auch Freiwillige da, wenn ich dabei sein kann. Es heißt Christmas Dreams, Weihnachtsträume. Und sie haben ein LKW gekauft, das sind drei Abteilungen. Und sie fahren mit LKW zu Kinderkrankenhäusern. Und das ist ganz besonders für Kinder, wo sie wissen, sie werden kein Weihnachten erleben. Die sind manchmal am Sterben mit Kinderkrankheiten. Und sie wollen die Kinder eine Weihnachten schenken. Und so in der ersten Abteilung werden mit dieser Spielofen Kekse gebacken. Die Kinder 6, 7, 8, 9 kommen da rein und sie machen ihre Kekse. 14 Ofen und weil die Kekse aufwärmen, und es geht nur alle 15 Minuten kommt ein neues Kind oder zwei Kinder rein, weil jeder soll das persönlich erfahren. Und in zweiter Abteilung basteln sie irgendwas weihnachtlich, ein Stern oder was weiß ich, alles, ich bin nicht da drin, ich sage euch meine Aufgabe gleich. Und im dritten Abteilung ist der Weihnachtsmann, Santa Claus. Und er weiß von voraus mit Gespräch mit den Eltern, was für ein Geschenk die Kinder sich wünschen. So Basketball, Jojo, was weiß ich für Spielzeuge, kriegt jedes Kind sein Wunschgeschenk. Außerdem ist ein Mercedes-Benz. Und ich sitze draußen, wenn ich dabei bin. Weil man muss ausgebildet, um Weihnachtsmann zu sein. Und ich bin nicht so weit, der Bauch macht gut mit, aber das Graue noch nicht. Aber ich stehe da, das ist Florida. Florida. Das ist heute ein Wintertag in Florida. Ich sitze draußen, alle 15 Minuten kommt ein Kind raus. Also der Weihnachtsmann betet auch mit den Kindern. Und da wird Evangelium ein bisschen weiter gesagt. Ich sitze draußen neben einer Maschine und da ist ein Knopf. Und es ist eine Dusche. Und ich drücke auf den Knopf und da kommt 10 Sekunden Schneeflocken. Das ist ein kleiner Stein, oder? Und du sollst die Gesichter der Kinder mal erleben, die nie Schnee im Leben gesehen haben und gerade mit ihrem Geschenk und mit dem Weihnachtsmann gesprochen und gebetet und dann kriegen sie diese 10 Sekunden Dusche von Schneeflocken. Herrlich, sage ich euch. Keine kleine. Die fahren rum während des Jahres, das Team. Die waren neulich in Kentucky im Hochsommer mit diesem Lastwagen. 164 Kinder haben sie gesegnet. Unter anderem eine Hindu-Familie. Da wo die Menschen ohne Hoffnung für die Kinder bedeutet das was. So ist es ein, ich weiß, jede Gemeinde hat so eine Vision, eine Mission von Gott geschenkt bekommen. Und auch wenn es sieht so klein aus, wir hören in der Schrift, verachtet nicht den kleinen Anfänger. Und so müssen wir auch, und ich muss mich beeilen hier, aber das ist schon, David hat was getan. Ich bin fast bei Beobachtung Nummer 3, dann komme ich zu Ende. Davids Sehen, Hören, Bewegen und Tun war mit Glauben an dem Mitwirken Gottes verbunden. Das ist entscheidend. David wusste in seinem Glauben, einer steht ihm zur Seite. David, der kleine Junge, steht auf dem Schlachtfeld und sagt, ich aber komme zu dir, Goliath. Im Namen des Herrn, des Gottes, des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Der Krieg ist des Herrn und er wird euch, falls andere Goliaths da auftauchen, in unsere Hände geben. David hat diese starke Beziehung zu seinem Gott und dann hat er den Glaubensschritt unternommen. Er hat gerechnet mit Gottes Hilfe. Und das ist entscheidend. Wir müssen durch Gebet, wir müssen rechnen mit Gottes Hilfe. Wir stehen im geistlichen Kampf. Und wir können das aus eigener Kraft nicht gewinnen. Luther, ich habe in einer Schule in Kalifornien, die haben mich, privatchristliche Schule, immer gebeten, über Luther mal ein paar Stunden zu reden. So ich habe da ein bisschen weitergelesen. Als er, ich weiß den Namen der Stadt nicht, der muss vor dem Reichstag stehen und seine Bücher und Bekenntnisse widerrufen. 1521, Datum weiß ich. Und da sein ganz berühmter Satz, hier stehe ich kann nicht anders. Für mich den wirklichen Anfang der Reformation. Und was da aus Deutschland dann sich im Guten verbreitet hat über die Jahrzehnte. Der Luther hat später geschrieben, als er in dieser Stadt einfuhr, oder wie sagt man, mit seiner Kutsche gekommen ist, er hat geschrieben, unter jedem Dachstein ist ein Teufel. Ist ein Dämon. Und ich dachte beim ersten Lesen, das ist ein bisschen übertrieben. Unter jedem Dachstein. Aber je länger ich lebe, Luther hat recht. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese Mächte und Gewalten in den himmlischen Bereich. Und wir müssen nüchtern durch diese Welt gehen. Aber, und das ist ja schon mit dem Mitwirken Gottes, können wir die Schlacht gewinnen. Wir müssen die Schlacht durch Gottes Augen sehen und nicht aus unserer eigenen Kraft irgendwie den Kampf angehen. Eine letzte Erinnerung. In der DDR-Zeiten sind viele amerikanische Gruppen zur unsere Gemeinde gekommen, haben dort gedient vormittags und dann sehr oft in der Achse bin ich mit ihnen über Checkpoint Charlie gefahren und dann zu einer Gemeinde damals in Osten gefahren, wo sie einen Dienst getan haben. Aber wir haben immer Zeit vor dem Gottesdienst. Ich habe ihnen ein bisschen von Leipziger Straße und ich habe den Weg so geplant, wir sind erst von die Seite in das Pergamon Museum hineingegangen und den Altar von Zeus angesehen. Und ich habe das draußen nicht mehr, habe das alles erklärt, was das ist. Dann kommt aus der Offenbarung Kapitel 2 und das war dieser dämonische Einfluss über Pergamon. Und Antipas ist da gestorben. Ihr kennt die Stelle in der Offenbarung. Und dann sind wir aus dem Gebäude gekommen, aus Pergamon und links. Und damals stand noch, wie heißt dieser hässliche DDR-Verwaltungsgebäude? Palast? Karton? Palast der Republik. Pass auf, ihr könnt das heute sehen. Du kommst da raus und du siehst Palast der Republik. Da habe ich ein bisschen vorsichtiger was gesagt. Aber hier ist auf einer Seite die Dämonische im Pergamon. Hier ist die Stadt und seine Kraft, auch ein Goliath. Und dann kommt man die 100 Meter und dann links steht der Dom. Sie haben den Dom, meine Reisegruppe, nicht gesehen, bis wir dahin gelaufen sind. Und da steht der Dom. So hier links Pergamon, da rechts Palast, dieser Mächte, diese Welt. Und dann habe ich gesagt, schau mal auf diese Bibelstellen auf dem Dom. Siehe, Ich bin bei euch alle Tage. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Und der Dom steht. Ich habe es gelesen, Pergamon ist zu einigen Jahren für Reparatur, andere Gebäude weg, aber das Wort Gottes bleibt ewiglich. Wir müssen unsere Welt auch durch die Augen Gottes sehen. Und das ist schwer, gebe ich zu, aber das ist eben unser Sieg. Er ist bei uns alle Tagen. So, wie kommen wir aus der Krise persönlich oder in unserer Stadt, in unserem Land? Es ist durch den Glauben an das Mitwirken Gottes. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. David gewinnt, der enthauptet Goliath, ein großer Feiertag für Israel. Aber Davids Geheimnis, Aufblick auf seinen Gott. Wir müssen dieses Leben mit Aufblick auf Jesus. Ich weiß, da ist ein Predigt von Theodor Mondon und er sagte, diese drei Worte sind das Geheimnis zu einem siegreichen Leben, Aufblick zu Jesus. Auf sich zu Jesus, wie er sich in der Bibel geoffenbart hat. Nicht, was liberale Theologen meinen, sondern wie Jesus sich in seinem Charakter, in seinen Wörtern, in seinen Wunder sich geoffenbart hat im Neuen Testament. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der eine, der steht vor uns und hinter uns und uns zur Seite. Schau auf ihn. Schau auf Jesus. Und ich komme. Ein wichtiger Punkt, was im Herz brennt, schau auf Jesus, den Gekreuzigten. Das ist das wahre, klare Evangelium. Es geht nicht tiefer im Leben als das Kreuz. Und wehe uns, wenn wir auf Gemeindeprogrammen, Wachstumskonferenzen uns hocken, und vergessen das Kreuz Jesu. Auf dieser Reise bin ich zweimal sehr gesegnet. Wir sind an Herrnhut im Sachsen. Kennt ihr Herrnhut? Da vorbeigefahren. Ich war nur eine Stimme, drei Stimmen gegen mich. Ich sagte, bitte ist noch 5 Kilometer da drüben. Lass mich das Land. Ich war einmal da mit Bruno. Ich kenne Graf von Nikolaus Ludwig Zinzendorf. Aber Zinzendorf, der die Brüdergemeinde damals gegründet hat, wo Erweckung aus Herrnhut, einer Jahrhundert-Gebetstreffen auf seinem Dienst gewachsen ist. Das ist was für. Aber der Zinzendorf war hier in Deutschland, ging zu einem, wie heißt ein Kunst, nicht ein Museum, so.
Kunstausstellung.
Ja, Kunstausstellung. Das war bewegend in seinem Leben. Er sah den Gekreuzigten. Und unter, es war in Latein geschrieben, ich habe das früher zitieren können, kann ich heute nicht. Aber das steht in Latein unter diesem Gemälde. Das habe ich für dich getan. Was tust du für mich? Und das hat Zinzendorf als junger Mann so gepackt und hat sein Leben geprägt und seinen Dienst geprägt unter den Menschen. Und was ist entstanden? Dieser Bewegung der Brüdergemeinde, die heutzutage auch prägt unsere Gesellschaft. Schau auf Jesus, den Gekreuzigten. Schau auf Jesus, den Auferstandenen. Weil er lebt, werden wir auch leben. Schau auf Jesus, den Verherrlichten, der zur Rechten Gottes sitzt mit aller Autorität und Vollmacht. Das tut gut, tut meine Seele gut. In der Offenbarung, ich blicke da sehr oft nicht durch, aber Kapitel 4, Kapitel 5, wenn es um den Thron geht, 45 Mal in der Offenbarung ist die Rede vom Thron Gottes. Und viele Christen, sie beschäftigen sich mit 666. Hier ist besser 45 Mal Thron Gottes. Und die Engel und die Erlösten stehen da und singen und preisen ihn. Schau auf Jesus, der auf dem Thron sitzt. Schau auf Jesus, nicht auf deine Probleme. Schau auf Jesus, nicht was du durchmachst, sondern wo du hingehst. Schau nicht auf deine Niederlagen, das wird dich entmutigen. Schau auf den Sieger Jesus, das wird dich ermutigen. Schau auf Jesus im Angesicht der Ewigkeit. Meine eigene Sterblichkeit rutscht immer näher. Gefällt mir nicht, aber es ist Realität. Das Leben, hör gut zu, das Leben, dein Leben, mein Leben hier auf Erde hat ein Ende. Stimmt's? Aber kein Amen, das ist okay. Würde ich auch nicht sagen. Der Punkt ist, es ist weise, darüber Gedanken zu machen. Es ist weise, darüber Gebete zu sprechen. Im Aufblick auf Jesus ist meine einzige Hoffnung, dass meine Ewigkeit gesichert ist. Ich habe drei Erinnerungen, Andenken von Berlin, als ich weggezogen bin vor 24 Jahren, mitgenommen nach Amerika. Ein Stück von der Mauer, eine biblische Landkarte von Freunden aus dem Osten damals, wunderschöne von Israel, eine wunderschöne Landkarte. Und das Dritte, ich habe nur drei. Was ist das? Dennis Ortman im Jahr am 5. Mai 1985. Das wird nächstes Jahr wie viele Jahre? 40 Jahre fast. Bin ich mit ein paar aus der Gemeinde die Mini-Marathon in Berlin gelaufen. 8000 Sportler sind da gelaufen. Ich war hoch motiviert. In it to win it. Mein Name steht ein paar Tage später in der Berliner Zeitung. Platz, möchtet ihr wissen, 8000 Läufer. Platz 2000. Aber habe ich mich gefreut. Und das Einzige, ich kann nicht die Treppen hier runter heutzutage, aber damals beim Laufen, ich hatte ein Ziel vor Augen. Und jetzt kommt die Müdigkeit und die Zeiten, wenn man aufgeben will. Aber meine Strategie, weil ich wusste, die Supersportler sind sowieso weg, war immer, eine Läufer vor mir zu finden und er war mein Ziel. Und ich sage, ich lasse mich von keinem über, und es passiert, aber ich wollte nicht, dass Leute mich überholen, sondern mein Ziel war immer der 10 Meter vor mir, der ist mein nächstes Ziel. Und ich habe ihn abgeschafft, das ist ein bisschen übertrieben. Das hat Spaß gemacht. Wir sind in Olympisches Stadion die letzte Runde gelaufen. Das werde ich nie vergessen. Das war auch so eine Ehre und eine Erinnerung. Aber das war meine Strategie. Immer dieses Kurzziel vor Augen zu haben, das Ziel erreichen und dann das Nächste. Und ich denke, im Glaubensweg ist es ähnlich. Wir haben kurze Ziele für uns, aber das Endziel war Olympische Stadion. Diese letzte Runde zu machen. Und der Tag kommt für jeden von uns, die letzte Runde. Und die Frage ist, haben wir das Herz und die Augen auf das Ziel? Das ist meine Predigt von Hebräer 12, dass wir das Jesus sehen im Blick auf der Ewigkeit. Wir singen, richtet den Blick nur auf Jesus, schau voll in sein Antlitz so schön. Die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Lass uns beten. Aber ich möchte, wenn wir hier still vor Gott sind, wenn du Jesus nicht kennst, entscheide dich für Jesus heute. Wenn du den Lauf mit ihm noch nicht so begonnen hast, lass heute den Tag sein. Wo kannst du sonst schauen in dieser Welt? So eine Welt ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Aber Jesus kennen. Auf Jesus, den Gekreuzigten, auf Jesus, den Auferstandenen, auf Jesus, den Verherrlichten. Das macht den Unterschied. Jesus, wir kommen zu dir und bitten dich um eine Berührung deines Geistes. Wir laufen kreuz und quer manchmal durch diese Welt. Wir kaufen nicht die Zeit ein. Wir schauen und wir haben ganz viele Dinge, die uns ablenken. Aber heute Morgen wollen wir unseren Augen auf dich und auf dich allein. Komm jetzt, Herr Jesus. Tu ein tiefes Werk in unserem Herzen. Lasst uns deine Güte, deine Liebe schmecken. Lass die Seele und das Herz wohltun durch die Gegenwart deines Geistes. Und vor allem, Herr, gib uns die Kraft, den nächsten Schritt zu unternehmen, im Aufblick auf Jesus, dass wir erleben werden, dass Goliaths, die immer wieder auftauchen, besiegt werden können. Und wir bitten das alles in deinem guten, herrlichen Namen. Amen.